die nicht verblendet sind, die großen Seelen, stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, die ursprünglich und unerschöpflich ist. Erläuterung. In diesem Vers findet man eine klare Beschreibung des Mahatma. Das erste Kennzeichen des Mahatma besteht darin, dass er bereits in der göttlichen Natur verankert ist. Er untersteht nicht der Herrschaft der materiellen Natur. Und wodurch ist dies bewirkt worden? Also, dass er nicht unter der Kontrolle der materiellen Natur besteht. Wie ist das gekommen? Das ist sehr erstaunlich. Dies wurde bereits im 7. Kapitel erklärt. Wer sich der höchsten Persönlichkeit Gottes Shri Krishna ergibt, wird sogleich von der Herrschaft der materiellen Natur befreit. Darin besteht die Qualifikation. Man kann von der Herrschaft der materiellen Natur befreit werden, sobald man seine Seele der höchsten Persönlichkeit Gottes hingibt. Das ist die grundlegende Voraussetzung. Weil das Lebewesen zur marginalen Kraft gehört, wird es, sobald es von der Herrschaft der materiellen Energie befreit ist, der Führung der spirituellen Natur unterstellt. Die Führung der spirituellen Natur wird Daisy Prakriti, göttliche Natur, genannt. Wenn man also auf diese Weise durch Hingabe zur höchsten Persönlichkeit Gottes erhoben wird, erreicht man die Stufe der Mahatmas, der großen Seelen. Der Mahatma richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf Krishna und lässt sie auf nichts anderes abschweifen, da er genau weiß, dass Krishna die ursprüngliche höchste Person, die Ursache aller Ursachen ist. Darin besteht kein Zweifel. Ein solcher Mahatma, eine solche große Seele, entwickelt sich durch Gemeinschaft mit anderen Mahatmas, rein Gottgeweihten. Reine Gottgeweihte fühlen sich nicht einmal zu anderen Formen Krishnas, wie dem vierarmigen Mahavishnu, hingezogen. Ihre Zuneigung gilt einzig und allein der zweiarmigen Form Krishnas. Sie verspüren keinerlei Anziehung zu anderen Formen Krishnas. Und auch die Formen irgendwelcher Halbgötter oder Menschen sind ihnen gleichgültig. Sie meditieren nur über Krishna im Krishna-Bewusstsein. Sie sind ständig im unerschütterlichen Dienst des Herrn im Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nisinamine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wenn wir ein Mahatma werden wollen, eine große Seele, gibt es für uns die Möglichkeit, uns Krishna hinzugeben. Das ist manchmal für einige von uns etwas, was ein wenig abstrakt ist, was aber leicht geht, wenn wir ein Vorbild haben, ein Beispiel von jemandem, der sich Krishna hingegeben hat. Wenn wir ein Beispiel sehen vor unseren Augen und vor unserem Geist, dann ist es für uns viel, viel einfacher, eine Sache aufzunehmen und eine Sache auszuüben. Denn Menschen inspirieren Menschen. Ist nun mal so. Es gibt sechs Prinzipien, die Ausführung von Hingebung vorhin sind, begünstigen. Und eines dieser Prinzipien ist es, Sadhu Vridhi, dem Beispiel von vorangegangenen Acharyas zu folgen. Zum Beispiel wird ein Beispiel gegeben durch Haridas Thakur, für Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst. Entschlossenheit, Agraya, im hingebungsvollen Dienst. Haridas Thakur gibt hierfür ein Beispiel. Wie wir wissen, wurde Haridas Thakur sehr schwer herausgefordert von den damaligen Muslimen. Warum bist du Hindu geworden? Haridas Thakur versuchte zuerst, zu ihm zu predigen. Er sagte, mein lieber Herr, es gibt nur einen Gott für alle Lebewesen. Der Unterschied zwischen dem Moslem-Gott und dem Hindu-Gott ist nur der unterschiedliche Name. Gemäß aller Schriften, dem Koran oder der Purana, ist Gott eins. Er ist nicht dual, ewig, die transzendentale absolute Wahrheit, unfehlbar und vollkommen in sich. Und in dieser Kapazität wohnt er im Herzen eines jeden. Aber die Muslims waren nicht für diese spirituellen Gespräche zu haben. Sie wollten nur eins, dass Haridas Thakur, der ein Muslim war, nur noch dem Koran, nach dem Koran sprach und nicht mit diesen neuen spirituellen Ideen kam. Und so sagte ich ihm, deine Mantren und deine Hymnen sollten nur vom Koran kommen. Im Koran steht nicht der Hare Krishna Maha Mantra. Schwöre den Hare Krishna Maha Mantra ab. Oder wir werden dich bestrafen müssen. Du wirst gepeitscht werden über 24 Marktplätze. Und dann sagte Haridas Thakur, hört mal, wenn ihr jetzt das Gefühl von Entschlossenheit im Herzen verspürt, ist das gewünscht. Selbst wenn mein Körper in Stücke geschnitten wird und ich mein Leben verlieren sollte, werde ich niemals das Chanten der heiligen Namen des Herrn aufgeben. Nennt sich Entschlossenheit. Oh Krishna, sei barmherzig zu diesen Lebewesen und vergebe ihnen ihre Vergehen, die sie machen, indem sie mich klären. Aber er gab nicht klein bei. Sehr oft ist es so, wenn die Votis, sagen wir mal, in der Schule sind oder in der Universität oder beim Einkaufen, dass sie dann aufhören, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Ich habe eine Schülerin, die ist Buchhändlerin und hat mich gefragt, ich habe so Schwierigkeiten, die laden mich alle ein. Und habe ich gefragt, ja, ist doch schön. Nein, nein, die wissen nicht, dass ich Hare Krishna Devotee bin. Das ist die Schwierigkeit, die wir als bedingte Seele manchmal haben, uns so nach außen hin erkenntlich zu zeigen und dann in alle möglichen Schwierigkeiten hineinzufallen, weil wir nicht uns selber sind. Und dann müssen wir Notlügen machen. Oh ja, ich komme nicht zu dir, weil heute ein besonderer, oh, ich esse ja vegetarisch und dann, ja, vegetarisch esse ich auch, komm erst recht zu mir, wir nehmen eine vegetarische Pizza zu uns, aber oh. Und dann hat man Schwierigkeiten. Es ist das Einfachste, wenn man einfach sich selber so wie man eigentlich ist im spirituellen Leben, dann kommt man nicht in Notlügen hinein und in schwierige Umstände. So, Haridas Thakur gibt uns ein Beispiel für Entschlossenheit und wenn wir über Haridas Thakurs Beispiel hören, könnte es sein, dass diese Entschlossenheit in unserem schwachen Herzen entsteht. Auch in jedem Fall Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Heute möchte ich das Leben eines anderen Devotis behandeln, das Leben von Srinivas Acharya. Wenn wir dieses Leben hören, werden wir ein anderes Beispiel bekommen. Und ich werde heute darüber sprechen und euch am Ende der Vorlesung fragen, was euch aufgefallen ist, was euch fasziniert hat, woran ihr euch ein Beispiel nehmen könnt. Ja? So. Meine jüngsten Zuhörer sind schon gespannt wie Flitzbogen. Wir haben das schon heute genau festgelegt und alles besprochen, wie es gehen wird. Ja, also, Srinivas Acharya ist der Vater von einem Brahmana namens Gangadhara Bhattacharya. Gangadhara Bhattacharya war eigentlich ganz normal, bis er eines Tages hörte, dass die Inkarnation Gottes in der Nähe seines Dorfes Jajigram erschienen war, nämlich als Chaitanya Mahaprabhu. Und ab dem Zeitpunkt, wo Gangadhara Bhattacharya das hörte, sprach er nur noch über Chaitanya Mahaprabhu, obwohl er ihn noch nie gesehen hatte. Irgendwann beschloss er, ich muss jetzt Chaitanya Mahaprabhu einmal sehen. Und so ging er von Yadigram aus nach Navadvip. Auf dem Wege nach Navadvip musste er durch eine Stadt namens Kathwa. Und als er da durchging, hörte er dort, wo der Marktplatz war, ein fürchterliches Weinen und Lamentieren und Schreien. Und er ging dorthin, und auf dem Weg fragte er, was ist los, was passiert? Ach, hast du nicht gewusst, sagten ihm die Leute, komm schnell mit uns, hast du nicht gewusst? Nimai Pandit ist dort. Und er nimmt Sannyasa. Er sah und sagte dort. So, er ging dann hin. Und da sah er Madhu, den Rasierer, den Friseur, der eine Klinge hatte. Und sagte, nein, alle die Bodhis in der Zukunft werden wir zürnen, weil ich dir deine lockigen, wunderschönen Haare abgeschnitten habe. Verlange nicht, dass ich dich schäle. Der kleine Mahaprabhu sagte, Madhu, ich werde diese Welt aufgeben, um das in die Gefühlsamkeit Gottes zu leben. Das ist nicht traurig, das ist glückselig. Da fing plötzlich die Klinge an zu weinen. Und sie krümmte sich vor Schmerz, wurde ganz flatschig. Und dann sagte Madhu, wenn es dein Wunsch dann ist. Und dann nahm er die Klinge und alle riefen raus, oh nein, der Herr soll nicht der Welt entsagen. Wir wollen, dass er regelmäßig wunderschöne Speise zu sich nimmt, auf weichen Bettstätten ist und verheiratet ist. Und was wird Mutter Sachi sagen? Dann, als sie den Namen Mutter Sachi sagten, schneller als sie sagen, unkontrollierbar. Denn sie wussten, dass die Mutter schon einen Sohn verloren hatte, Vishwarupa, als er Sannyas annahm und nicht mehr nach Hause kam. Und so weinten also eine ganze Stadt, über Chaitanya Mahaprabhu, alle Gefährten, aber Madhu musste sein Werk tun, denn es war der Wunsch des Herrn, er war nur ein Instrument im Willen von Chaitanya Mahaprabhu. Und die Haare fielen alle, Chaitanya saß da. Und dann fiel Madhu bewegungslos nieder und stand nicht wieder auf. Erst als alle vom Platz gegangen waren, es war Mitternacht, stand er auf, schüttelte den Kopf, nahm die Rasierklinge und ging nach Hause, wurde total krank bekommen. So Gangadhara war die ganze Zeit über da, hatte das gesehen. Und in seinem Herzen prägte sich zwei oder drei Worte ein, nämlich durch Sannyas Namen von dem Nimai Pandi, den Keshava Bharati aussprach, Sri Krishna Chaitanya. Diese drei Namen gingen ein in das Herz von Gangadhara und gruben sich dort ein. Und alles, was er von dem Zeitpunkt an sagen konnte, war Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Wenn ich jemand ansprach, Bhattacharya, willst du nicht deine Vorlesung weiter fortsetzen? Deine Schüler warten auf dich. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Das ist alles, was er sagte. Er sagte nicht mehr. Er sagte kein anderes Wort. Und so kam er zurück nach Gatika, ja, und lebte dort mit einer Frau, die von ihrem Ehemann nur noch drei Worte hörte. Friede Krishna Chaitanya. Und durch das Chanten wurde er total befreit von allen sündhaften Dingen und sah täglich den Herrn vor sich. Für eines Tages sagte er zu seiner Frau, Lakshmi Priya, wir wollen Chaitanya Mahaprabhu sehen. Ich halte es nicht mehr aus. Vor Trennung bin ich mager geworden und die Tränen der Trennung haben mein Gesicht gewaschen. Ich muss jetzt Mahaprabhu sehen. Ja, sagte sie, ich will auch Mahaprabhu sehen. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Und so gingen sie dann beide für die lange, lange Strecke nach Jagannath Puri, wo sie Darshan nahmen von Lord Jagannath und dann zu Sri Chaitanya Mahaprabhu kam. Sri Chaitanya Mahaprabhu war so zufrieden über die beiden großen Seelen, die nur noch eines im Sinn hatten, ihn zufriedenzustellen. Eines Tages sagte er zu Govinda, seinem persönlichen Diener, ich bin so zufrieden über Lakshmi Priya und Gangadhara. Obwohl ich ein Sannyasi bin, will ich Ihnen eine Segnung geben. Da sagte Govinda, was ist das für eine Segnung? Weißt du, Lakshmi Priya und Gangadhara sind oft vor Jagannath und beten um einen Sohn. Die haben es noch niemandem gesagt, aber ich weiß es. Und ich bin Lord Jagannath selber. Chaitanya Mahaprabhu sagte das. Ich habe es gehört. Sag ihm, sie werden einen Sohn bekommen. Dieser Sohn wird ein ganz spezieller Sohn werden. Wird ein Mahapurush, eine große Seele sein. Durch diesen Sohn werde ich Liebe zu Gott überall verbreiten. Oh, sagte Chaitanya, da werden sie sich hier von. Ja, sag ihm, durch Rupa Goswami werde ich die Bhakti Shastras manifestieren, also die Schriften über Bhakti. Was für ein Schriftwerk hat Rupa Goswami verfasst? Ja, das hat er kommentiert, also fast. Bhakti Rasamrita Sindhu, ja, oder in Deutsch haben wir sie. Und Ujwala Nilamuni, wenn wir da jetzt anfangen drüber zu sprechen, werden wir die Vorlesung nicht mehr zu Ende kriegen. Dann noch Rupa Goswami. Nektar der Unterweisung. Da habe ich, also er hat die Shastras manifestiert, und aber durch Srinivas werde ich Liebe zu Gott überall verbreiten. Das wurde Gangadhara an Lakshmi Priya erzählt, und wurde auch gesagt, euer Sohn sagt Mahaprabhu wird Srinivas. Dann gingen die beiden zu Mahaprabhu, verabschiedeten und sagten, danke, du bist in jedem Herzen und liest die Wünsche eines Lebens. Vielen herzlichen Dank. Ging zurück nach Yajigram, und bald wurde ihm ein Sohn geboren, den sie Srinivas nannten. Dieser Sohn sah aus wie geschmolzenes Gold. So schön. Könnt ihr euch das vorstellen? Schwer, ne? Er hatte eine ganz dünne Taille wie ein Löwe, breite Schultern, und jeder, der, als er schon klein war, sprach er immer Krishna, 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 Krishna. Jeder, der ihn sah, wurde von Liebe zu Gott ergriffen. Seine Augen waren stets feucht von den Tränen der Liebe zu Gott. Seine Mutter sang den ganzen Tag in seine Ohr den Gora Kirtan. Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Weiter, weiter, weiter. Daya, habe ich schon tausendmal gesungen. Daya Koromore. Und der Kleine sang mit Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Daya Koromore. Dann den ganzen Tag war die Mutter Lakshmi Priya nur darin, verschiedene Lieder über Chaitanya Mahaprabhu Prabhu zu singen. Und der Kleine wuchs so auf mit Gora Kirtan in seinem Ohr. Er studierte dann unter dem berühmten Lehrer Dhananjaya Vidyachaspati. Sein Lehrer hatte jedoch eine größere Schwierigkeit mit seinem ungewöhnlichen Schüler. Der wusste immer alles schon. Er brauchte ihm gar nichts beizubringen. Ich weiß schon, sagte Srinivasacharya. Und wusste nicht, woher das hat. Eine große Seele, wissen wir, hat den Chit-Anteil, das Wissen, ewiges Wissen, in seinem Herzen verwirklicht. Nur eines Tages nun hörte Srinivasacharya, als er noch sehr jung war, dass in einem Nachbardorf namens Srikanda der große geweihte Narahari Shaka Thakur wohnte. Wer weiß, wer Narahari Shaka Thakur ist? Ist ein persönlicher Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu und er hatte das Buch geschrieben Bhakti Ratnaka. Narahari Chakravarti Thakur war ein unglaublich guter Sänger und auch ein unglaublich guter Koch. Und er war unglaublich demütig. Eines Tages fehlte im Govindaji-Tempel, wo Narahari Shakatako wohnte, ein Plate. Das goldene Plate der Devis mit dem kleinen goldenen Schild. Überall wurde gesucht, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Und es wurde für mehrere Tage nicht gefunden. Am gleichen Tag, als das Plate verloren ging, geschah ein Wunder in den 160 Kilometer weit entfernten Jaipur. Der König, wachte in der Nacht auf, weil er einen Traum hatte. In diesem Traum war Govindaji vor ihm erschienen und hatte gesagt, du, ich habe das Plate für dich geschont. Es ist bei dir auf dem Nachttisch. Er wachte dann auf und sah das goldene Plate vom Govindaji-Tempel. Er war völlig voll in Ekstase, er holte die ganzen Verwandten zusammen, trommelte sie zusammen, es war noch früh am Morgen, also schon in der Nacht, transferierte das und sagte, let's eat. Und dann aßen sie alle im Tempel, nicht im Tempel, im Schlafzimmer, was sehr ungewöhnlich ist von des Königs, das war Prasadam. Aber während sie aßen, erinnerten sie sich, was Govindaji noch gesagt hatte. Er hatte gesagt, koste selber die Zubereitung. Sie sind nicht von dieser Welt. Denn mein Geweihter Narahari Thakur hat sie gekocht. Ich habe das transferiert, damit du das mal schmeckst und selber sagst, dass es gut schmeckt. Und dann erwarte ich von dir, dass du zum Govindaji-Tempel nach den Jahren gehst und befiehlst, dass ab dem Tag nur noch Narahari Thakur kochen darf. Ich will von niemandem anderen was gekostet haben. Und so war dieser König dann aufgebrochen mit einer gewaltigen Armee. Er hatte das Place eingepackt in einer riesigen Kiste zugemacht und der klingelte am Tempel, hätte ich fast gesagt, also klopfte am Tempel ein und sagte, ich habe das Kleid. Was, du hast das Kleid? Wer hat es gestohlen? Bringst du den Dieb zurück? Bringst du den Dieb mit deiner Armee, sodass er getötet werden kann? Nein, sagte der König. Govinda, sie hat es selber gestohlen. Was? Bist du total in anderen Gedanken? Nein, Govindaji hat es gestohlen. Es hatte die Zubereitung von Narahari Sakatakur und er hat mir gesagt, er will nur noch, dass fortan dieser Devote kocht, kein anderer. Ich kenne ihn selber nicht. Also da mussten die Tempeldiener ihm glauben, weil er ja nicht den anderen so geschrieben glaubt. Narahari, Narahari. Narahari war gerade im Garten und kümmerte sich um die Tulasi. Er diente von morgens bis abends. Machte es Service. Narahari, und er musste gebracht werden zum König. Du sollst ab jetzt kochen. Govindaji hat gehört. Das ist Narahari, sagte Kato. Auf der äußeren Ebene war er immer in vielfachen Diensten beschäftigt. Niemals gab es einen Zeitpunkt, wo Narahari keinen Dienst hat. Und auf der inneren Ebene meditierte er ständig über Radha und Krishna und verfasste Lieder, die er sang und als Srinivas hörte, dass hier dieser Narahari Sakatakur war, ging er sofort zu ihm. Und als er in seiner Gemeinschaft war, hörte er mehr über Chaitanya Mahaprabhu. Schließlich wandte er sich an Narahari und sagte, ich werde gebissen von der Schlange der Zeit. Mein schlechtes Karma holt mich ein. Bitte rette mich aus dem Ozean von Geburt und Tod und nimm mich als dein Schüler an. Narahari tat das dann auch. So, er gab ihm dann aber auch eine Unterweisung. Er sagte, mach dich auf, du solltest unbedingt Mahaprabhu sehen. Du musst ihn besuchen, bevor es zu spät ist. Mit dieser Unterweisung kehrte Srinivas nach Hause zurück und hörte, machte sich dann auf den Weg nach Jagannath. Er war noch sehr, sehr jung. Vielleicht 14 Jahre nur. Ging los allein. Als er auf der halben Wege war, hörte er, wie Leute ihm entgegenkommen, kamen und sagten, hast du schon gehört? Chaitanya Mahaprabhu hat sein Spiel auf dieser Erde aufgegeben und ist zurück in die spirituelle Welt gekommen. Ist doch viel schöner, wenn man sieht sich so selten. Und dann wurde er erschlagen von einem Blick vor Kummer und ging wieder zurück nach Jajigram. Inzwischen, als er zurückkehrte, nach Jajigram. Nun, als er zurückkehrte, bekam er einen Brief oder eine Nachricht. Gadatha, der ewige, der Gadatha aus dem Panchatattva, hatte die Unterweisung von Chaitanya Mahaprabhu bekommen, Srinivas das Srimad Bhagavatam zu lehren. Gadatha rief ihn also nach Puri und so kam dann Srinivas nach Jagannath Puri und traf Gadatha. Gadatha hat seine Zeit nur damit verbracht, nach Chaitanya Mahaprabhu zu weinen. Von morgens bis abends weinte er. Als er dann aber den Jungen, der wie ein junger Löwe hier aussah, sah, unterbrach und sagte, bist du Srinivas? Ja, sagte Srinivas. Gut, komm, ich soll dir das Bhagavatam beibringen. Wo siehst du da dieses Buch? Das Bhagavatam? Bring es. Und da brachte das Buch. War total schwer. Dadatha war schon sehr alt, machte es auf. Und ja, dann versuchte er, in die Seiten zu schauen, aber dann fing er schon wieder an, im Trennungsgefühl von Chaitanya Mahaprabhu hilflos zu weinen. Und dann sah Srinivas, dass die Seiten des Bhagavatams und sah, dass die ganze Tinte zerlaufen war. Man konnte nicht einen Buchstaben mehr entziffern. Was ist? Wie kommt das? Auch sagte der Dada, ich sehe auch nichts mehr. Meine Augen sind blind von den Tränen. Nach Mahaprabhu, du kannst nicht sehen? Nein. Ach, sagte der Dada, kein Wunder, dieses Buch hat Mahaprabhu gesehen. Wenn immer er mich besuchte und aus dem Bhagavatam las, weinte auch er in transzendentaler Liebe zu Gott. Deswegen ist das alles so weich und zerlaufen. Kann ich dir leider nicht beibringen, das Bhagavatam. Aber Gadadhar wusste etwas. Er schickte einen Brief mit einem Devoti nach Narahari Sakratakur in Srikanda und nach Srikandi und sagte, ich bestelle bei dir ein Bhagavatam. Ich habe von Mahaprabhu die Aufgabe gekriegt, diesen jungen Srinivas, der einmal das Mahaprabhus Bewegung über die ganze, also überall hin verbreiten wird, zu unterrichten im Bhagavatam. Bitte organisiere irgendwie eine Kopie. Damals war es nicht so wie hier, dass das einfach gedruckt war. Das war sehr mühsam, so ein Bhagavatam herzustellen. Das wurde von Brahmanas gemacht, die Monate daran schrieben an einer Ausgabe. Nicht? Und so er wurde dann Srinivas und ging dann also zurück. Ich muss euch kurz über Gadadha noch etwas erzählen. Gadadha Pandi ist natürlich, wie wir wissen, ein sehr, sehr eine Inkarnation von Srimati Radhika und ja, war sehr, sehr vertrauter Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu. Als er alt war, hat sein Deti ein Wunder vollbracht. Gadadhas Deti heißt Tota Gopina. Tota ist eine Gemüseart, die es im Garten von diesem Tempel gibt, mit dem Gopinath gespeist wurde. Und er bekam also den Namen nach dieser Gemüseart, Tota Gopinath. Der Gopinath, der gerne die Tote, das Tota Gemüse aß. Nicht? Und als er jetzt fertig, Gadadha machte jeden Tag die Pusa. Und eines Tages merkte er, dass er zu alt geworden war, um die Girlanden umzuhängen. Und da sagte er zu Gopinath, Gopinath, setz dich hin. Die lange nicht mehr überlebt. Und weil er so vertraut war, setzte sich Gopinath einfach hin in die Schneiderhütte. Es ist sehr, sehr erstaunlich, wenn ihr heute zu diesem Deti kommt, den kann man heute noch im Schneiderhütte sitzen sehen. Es muss ein bisschen beschwerlich gewesen sein, denn an einem Knie ist ein kleiner Strang. Aber sonst sieht man die Erde. Das ist ein Wunder, das kann man sich nicht erklären. Dieser Deti stand einmal aufrecht und jetzt sitzt er mit übereinander geschlagenen Beinen da. Das ist wirklich ein Wunder, man kann sich das nicht erklären. Den Marmor kann man nicht fliegen. Wie sollst du das machen? Das bricht. Das ist ja nicht wie ein Draht oder so, ein Eisendraht. So, als Srinivas das Bhagavatam abholen ging bei Narahari Thakur und zurück nach Puri kam, wurde er von einer schlimmen Nachricht heimgesucht. Gadadha Pandi hatte den Körper aufgegeben in seiner Zwischenzeit. Und sein Lehrer, der ihm das Bhagavatam beibringen wollte, auf die Anordnung von Chaitanya Mahaprabhu war gegangen. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Chaitanya war gegangen. Gadadha war gegangen. Er konnte seit dem Zeitpunkt nur noch weinen. Das ist eine sehr, die Geschichte nimmt ein sehr dramatisches Anfang. Noch überhaupt nicht das Ende. Das ist nämlich, wir sind genau in dem Zeitpunkt, wo Chaitanya Mahaprabhu schon gegangen war und all seine Gefährten nach ihm gehen. Wie Narottam das Tag gesagt, der große goldene Tänzer ist gegangen. Alles, was ich jetzt verstehen kann, ist den Kopf gegen die Steine schlagen. So traurig bin ich. Das ist alles, was ich noch tun kann. Mehr nicht. So. Hoffentlich werden die nicht alle anfangen zu weinen. Das wird jetzt total dramatisch. Nun, er ging dann wieder zurück und traf dort eines Tages in der Gegend, wo er wohnte, Janavi. Wer war Janavi? Die Frau von Nityananda. Janavi war gerade in Vrindavan Dham gewesen und hatte dort Rupa und Sanatan Goswami getroffen. Und Rupa und Sanatan Goswami hatten ihr gesagt, wenn du zurückkommst, sage sofort Srinivas, er soll zu uns kommen, wir müssen ihn trainieren, wir sollen ihn schulen. Chaitanya Mahaprabhu ist uns im Traum erschienen, hat uns gesagt, wir sollen Srinivas schulen. Also der Herr verlässt niemals seine Devotis im Stich. Er war gegangen, Gadadha war gegangen, aber er hatte Rupa und Sanatan Goswami beauftragt. Nimmt den Srinivas. Er wird das Krishna-Bewusstsein verbreiten. Und so, es ist eine lange Geschichte, Srinivas besuchte noch alle Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu und er musste lange wandern, es dauerte einige Monate, so viel ich weiß, diese Reise. Auf der Reise traf er Abhiram Thakur. Abhiram Thakur war ein Gefährte von Nityananda und ebenfalls wieder Avaduta von sehr ungewöhnlichem Verhalten. Er hatte eine Peitsche, die war wie Jai Mangal. Und jeden, den er damit schlug, entwickelte Liebe zu Krishna. Es war also nicht eine schmerzhafte Peitsche, sondern eine Peitsche, die ein Befolgungsdichte mit der höchsten Stufe des Krishna-Bewusstseins. Und als er Srinivas sah, nahm er ihn mit großer Liebe an seine Brust und dann nahm er seine Peitsche. Und Srinivas war in totaler Ekstase. Er hatte Liebe zu Gott. Das ist etwas, was ungewöhnlich ist. Unser Zuhörer aus der Geburtsstadt von Hermann Hesse beobachtet das mit einem Auge, mit einer Miene von Ungläubigkeit. Es ist etwas, was es nicht in der weltlichen Welt gibt. Ne? Also eine falsche Liebe zu Gott. So, das war in Krishna Mata. Und dann ging er nach Raj. Nun, als er auf halbem Weg saß, kamen Leute entgegen mit traurigem Gesichtsausdruck. Warum seid ihr traurig? Fragte Srinivas. Wann weiß man das? Der Vater der Vaishnavas ist gegangen. Sanatan Goswami hat den Planeten verlassen und den goldenen Tempel zu dem goldenen Tänzer gewählt. Och, da fing er zu laufen, zu laufen, zu laufen. Er kriegte eine böse Vorahnung. Oh no. Er kam in Mathura an und dort sah er Schwaden von Menschen, die von großem Schmerz überwollt waren. Was ist geschehen, dachte Shrinivas. Warum weint ihr? Ach, hast du noch nicht gehört? Nein, ich will es nicht hören. Sagt es, warum weint ihr? Hast du noch nicht gehört? Oh Gott. Nein, 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 nein. Und dann warf sich auf den Boden, lief aus Mathura wie ein Verrückter. Er wälzte sich in Staub und hatte nur noch einen Gedanken. Ich will diese Welt verlassen. Chaitanya Mahaprabhu, Gadadha, Sanatan und jetzt auch Rupa sind gegangen. Und dann verlor das Bewusstsein. In der Nacht geschah es. Die Schriften sagen, Bhakti Ratnakar sagt, unter dem Vorwand eines Traumes erschien Chaitanya Mahaprabhu. Ich habe das in Gali nicht im Geiste. Und der Vorwand eines Traumes heißt, es ist eine spirituelle Vision. Chaitanya Mahaprabhu richtete Shrinivas auf, nahm sein Upariya, sein Gewand, und richte ihm die Augen und die Wangen, sagte, sei ruhig, weine nicht. Ich habe eine Arrangierung getroffen. Jiva Goswami wartet auf dich. Er wird dich unterrichten. Und dann wirst du etwas für mich tun, was niemand sonst getan hat. Du wirst die Brücke zwischen Vrindavan und Bengal schlagen. Was das ist, werden wir später noch hören. Und du wirst das Krishna-Bewusstsein verbreiten. Und dann verschwand Chaitanya Mahaprabhu. Shrinivas lachte auf, er war in völliger Inspiration, völlig enthusiastisch, die Gedanken an Selbstmord waren vergangen. Und so ging er nach Vrindavan und dort ging er sofort zum Govindaji-Tempel. Er sah dort viele Gruppen von Vaishnavas, die chanten, er sah die Puja von Govindaji. Er hörte auch von der Trauer der Vaishnavas, die Rupa Goswami verabschiedeten, der den Planeten verlassen hatte. Und er saß für 3 Tage vor dem Altar und schaute den Govindaji-Devi um. Und dann verfiel er in einen Traum. Er wurde aufgeweckt von einem jungen Mann, im mittleren Alter, 30 Jahre ungefähr. Als er ihn ansah, sah er sofort etwas. Der junge Mann fragte ihn, du bist Shrinivas, oder? Oh, oh. Ja, sagte Shrinivas. Und du bist Jiva Goswami. Bevor Rupa den Planeten verlassen hatte, hat er mir gesagt, ich soll dich unterrichten. Ich werde aber nicht dein spiritueller Meister sein. Du sollst zu Gopal Bhatta Goswami gehen. Das ist der Wunsch von Chaitanya Mahaprabhu. Gopal Bhatta Goswami wird dich einweihen und du wirst jeden Tag zu mir kommen und die Bhakti Shastri von mir lernen. Und so wurde es gemacht. Gopal Bhatta Goswami nahm sich Shrinivas Thakur an. Er ging mit ihm zu dem Radharaman beten und sagte zu Shrinivas sagte zu dem Deti, segne diesen Schüler. Es ist derjenige, von dem ganz Vrindavan redet. Er wird Vrindavan das große Geschenk von Lord Chaitanya, Liebe zu Gott, aus Vrindavan nehmen und überall hin verteilen. Oh, sagten alle und richteten den der Shrinivas Acharya vorher an. Er lebte dann in Vrindavan und studierte regelmäßig unter Jiva Goswami. Es ist sehr interessant, in der Vaishnava-Kultur hat Jiva Goswami Bhakti Sandhava darüber gesprochen, wie die Beziehungen unter Vaishnavas sind, auch unter, sagen wir mal, den Schülern von einem Spiritualmeister zu anderen Spiritualmeistern. Es ist, wird als Disqualifikation für einen Guru angesehen, wenn er nicht möchte, dass eine ganz heavy, Jiva Goswami das benutzt das Wort neidisch in diesem Zusammenhang. Ich glaube, daraus können wir unglaublich sehr nice sehen, wie die Vaishnava-Beziehungen gepflegt werden. Wir haben einen Diksha-Guru und wir haben eine gute Beziehung zu anderen großen Persönlichkeiten, die uns unterweisen. Wir brauchen dazu nicht vielleicht Diksha-Guru zu sein, weil das eine sehr enge Beziehung ist, aber wir lernen von sehr vielen. Das ist ganz wichtig für die Devotees, auch in der Bewegung zu Krishna-Bewusstsein, dass wir eine gute Beziehung haben zu all den großen Seelen, die vorbeikommen, in Dienen, mit Händen und Füßen, Händen und Füßen, in Deutsch darf man nicht mit Händen und Füßen dienen, also richtig dienen, eine ehrbietige Haltung nehmen, von ihm lernen, wenn uns ein zusagt, dass wir Kassetten hören, natürlich am allermeisten, das muss gesagt werden, von Srila Prabhupada, nicht? Wir müssen unbedingt dieses weite Bewusstsein haben, dass und nicht in ein, sagen wir mal, Ausschließlichkeitsdenken hineinkommen. Ausschließlich sind wir Schüler von Schüler oder Schüler und Enkelschüler von Schüler Prabhupada und sind wir Devotees, aber wir müssen sehr offen werden. Das wird sehr klar aus dieser sehr süßen Beziehung. Dann sagt, nun bei Srinivas lernten zwei andere große Seelen, nämlich Narottam Das und Dukhi Krishna Das, der später durch einen besonderen Vorfall Shyamananda Pandit oder Shyamananda Das wurde. Das ist aber eine lange Geschichte, die nicht ohne das allergrößte Erstaunen erzählt werden kann. So, eines Tages sagte Jiva Goswami zu seinen drei Schülern, das waren alles total nette Schüler, es wird jetzt etwas Besonderes kommen. Ich habe einen Devoti eingeladen. Im nächsten Augenblick stand der Devoti schon da. Es war Raghava Pandit. Raghava Pandit hatte eine Höhle, die man jetzt noch besuchen kann. Am Gorbadan-Hügel, 2 Meter unter der Erde, saß er und chantete. Und schrieb ein Werk, das Hari Bhakti Kalpataru, ein sehr, sehr schönes Werk. Wer es gelesen hat, kann es nicht wieder vergessen. Als ich im Govardhan, also als ich manchmal den Govardhan-Berg besuchte, war ich auch einmal in der Höhle von Raghava Pandit. Das ist ein unglaubliches Feeling. Und unter der Erde, da gibt es keinen Ton. Es ist sehr kühl. Als wäre kühler Puderzucker über dem Körper sein. Manchmal rieselt es herunter. Und manchmal guckt ihr einmal eine Eidechse kurz an. Und rennt dann weiter. Und man wird sehr, sehr staubig in der Höhle. Da zündete er den ganzen Tag. Und Raghava Pandit nun war ein unglaublicher Experte in Krishna-Lila. Und so machte er für lange Zeit, es wird 5 Kapitel im Bhakti-Ratnakar, wird darüber geschrieben, eine Tour mit den dreien. Es ist fraglich, ob Dukhi Krishna Das da mitgekommen ist, aber sicher Srinivas und Narottam Das sind mitgekommen und haben die ganzen Wälder von Vrindavan besucht und Raghava Pandit hat überall die Lilas des Herrn entstehen lassen vor ihren geistigen Augen, denen er das erzählt hat. Er hat also den ersten Bratschmande Parikram, könnte ich fast sagen, geleitet. Nektar! Ich erzähle noch ein bisschen. Dann höre ich auf. Dann kamen die also zurück nach der Tour und schließlich sagte Jiva Goswami, so, ihr wisst jetzt alles. Jetzt habe ich ein Service für euch, den nur ihr tun könnt. Ich möchte, dass ihr die Schriften der Goswamis nach Bengal bringt. Nein, wir wollen nicht den Abend verlassen. Das ist der Wunsch von Chaitanya Mahaprabhu. Es soll eine Brücke gebaut werden mit Shastra nach Bengal. Und das hatte einen Grund. Janavi hatte mehrere Male Briefe geschrieben an ein lieber Gesang sagte, wo sind die Shastras? Die Bhakti Shastras. Wir müssen die haben hier, um die Bewegung von Mahaprabhu zu verbreiten. Und ja, lieber Goswami war in Bereitschaft, ich habe ihn notiert. Er hatte einen reichen Schüler, und ließ von dem ja die Arrangierung machen. Aber dann sagt er, geht erst noch zu euren Gurus und bittet sie um die Segnungen. Während sie bei den Gurus, bei ihren Gurus waren, also Gopal Bhatta Goswami, Lokanath Goswami, ne, war machte Jiva Goswami Arrangierung. Der war unglaublich, das war der Führer der Vaishnavas damals. Einer seiner reichen Schüler brachte einen ungeheuer großen Ochsenkahn, der musste von 4 Ochsen gezogen werden. Dabei wurden 10 bewaffnete Guards, wie sagt man, Wachen herbeigeordert, also so die Privatpolizei, dass mit den Schafen nichts passiert. Und dann wurden noch 2 Leute, die sich um die Ochsen kümmerten, organisiert. Speise, also wie sagt man, Gras und Ochsen-Maintenance, nicht? Und so weiter. So zogen sie dann los. Damals war Krishnadas Kaviraj Goswami da. Alle Schriften wurden eingeladen. Bhaktirasamrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita, all diese handgeschriebenen Klassiker, Nektar der Unterweisung, Ujjwala Nilamoni, alle wurden eingeführt und das wurde dann zugehauen. Und mit einem dicken Tuch, das in Wachs getaucht war, bedeckt, sodass das wasserresistent war. Nicht? Wurde dann also, dann gingen die los und alle Vaishnavas zogen lange Zeit bis nach Mathura, das sind 15 Kilometer zu Fuß, mit dem Wagen und es gaben Tipps, also ihr müsst ankommen, das ist total wichtig, dass da ja nichts mit den Büchern geschieht, dass irgendwie, lass Damaya nicht dazwischen kommen, lass Kali nicht dazwischen kommen. Diese Bhakti Shakti, das die wurden auf die Anweisung von Chaitanya Mahaprabhu verfasst. Der, seine ganze Lehre ist da drin. Nur so kann sich das Chaitanya, das Erbe verbreiten. Und schließlich standen sie da, Jiva Goswami, Krishna das Kaviraj, und standen so lange, bis die Kolonne im Staub verschwand. In der Hitze des Tages. Und sie reisten lange Zeit, für lange, lange Zeit reisten sie. Ich glaube, sie merkten es nicht, aber eines Tages fingen 200 Bewaffnete an zu folgen. Diese Bewaffneten beschatteten diesen Wagen, wohin auch immer der Wagen fuhr. Aber man sah sie nicht. Und es waren professionelle Banditen und Kriminelle. Und sie liefen mit dem mit und hatten nur einen Gedanken. Wann können wir die, das ist ein günstiger Zeitpunkt, um diese Kiste zu rauben. Denn es gab eine Prophezeiung von einem Astrologen, dass in dieser Kiste das Wertvollste enthalten war, was jemals über die Erde gereist war. Und hiermit ende ich. Das nennt man einen Cliffhanger. Ein Cliffhanger ist, wenn jemand an einem Cliff hängt über dem Abgrund und nicht leben kann und nicht sterben. So, hier vielleicht gleich baumeln an diesem Cliffhanger, damit ihr morgen früh zu der Fortsetzung kommt. Morgen früh ist Samstag, könnt ihr kommen? Was dann passierte? Was wurde aus der Kiste? Was geschah? Ich weiß alle Einzelheiten, die bisher in der deutschen Sprache noch nicht offenbart wurden. Gut, Hare Krishna. Ich würde sagen, wir fragen jetzt keine Fragen, wir stellen jetzt keine Fragen, weil wir sonst nur aus der Mut rauskommen. Ich würde vorschlagen, dass wir, ja, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man über diese Vaishnavas hört, merkt ihr, wenn man einfach nur hört, wie die miteinander umgehen, was denen wichtig ist, wofür sie leben, dann merkt man plötzlich, ja, das ist wirkliches Leben. Schwächer. Mitaha in einem Zweikampf. Da ist jetzt noch ein zweiter Vers, den ich auch in Sanskrit ganz kurz vorlese. Evang bilastir yadubir mahatir itaran vibhu yadun yadubir anyon yang bhubaran san jaharaha. Übersetzung. O König, so wie im Meer die größeren und stärkeren Wassertiere die kleinen und schwächeren verschlingen, so hat auch die höchste Persönlichkeit Gottes, um die Last der Erde zu verringern, den stärkeren Yadu damit beauftragt, den schwächeren zu töten und den größeren Yadu den kleineren zu vernichten. Erläuterung. Oh, für ein heavy Thema, was wir jetzt behandeln. In der materiellen Welt sind der Kampf ums Dasein und das Überleben der Stärksten Gesetze, denn dort herrscht Ungleichheit unter den bedingten Seelen, weil jeder das Verlangen hegt, die materiellen Schätze auszubeuten. Eben diese Mentalität, die materielle Natur zu beherrschen, ist die Ursache des bedingten Lebens. Und um solch falschen Herren Gelegenheit zu geben, ihre Neigung auszuleben, hat die täuschende Energie des Herrn Ungleichheit unter den bedingten Seelen geschaffen, indem sie in jeder Lebensform stärkere und schwächere hervorbrachte. Bhavasindhu, kann das sein, dass du, ich meine, es ist einerseits wichtig, dass du laut sprichst, also das finde ich ist ganz wichtig, sonst kann man dich, was hältst du davon, wenn du vielleicht noch so 50 cm nach da gehen, dann ist der Schalltrichter nämlich nach hinten. Wie bitte? Den versteht er aber nicht. Und es muss auch ein zwischenmenschlicher Kontakt zwischen dem Sprecher und dem Sprachrohr bestehen. Also, vielleicht einfach 50 cm nach vorne. Aber du solltest schon so laut bleiben. Also das ist schon richtig, weil sonst schlägt man ein, wenn man das als Übersetzung hört. Ja. Wir machen im neuen Tempel Übersetzerkabinen. Stimmt das nicht für die Verbot? Also das ist wesentlich besser für das Aufnehmen der Vorlesung, auch das Geben der Vorlesung. Wenn ich sehe, Krishna Shakti Prabhu ist es schon gewöhnt, diese Übersetzung, aber wenn es für dich ein bisschen laut und irritierend ist, würde ich dir sagen, wir empfehlen dir nach vorne zu kommen. Es geht? Ist okay für dich? Gut. So, also es gibt stärkere und schwächere und in der materiellen Welt bekämpfen die sich laufend. Die Mentalität, die materielle Natur und die Schöpfung zu beherrschen, hat auf natürliche Weise Unterschiede und feuchtigt den Kampf ums Dasein hervorgebracht. In der spirituellen Welt gibt es keinen Kampf ums Dasein, denn jeder lebt ewig. Auch gibt es dort keine Unterschiede, denn jeder will dem höchsten Herrn dienen. Niemand will den Herrn nachahmen und Nutznießer werden. Der Herr ist also Schöpfer aller Dinge, auch der Lebewesen, der eigentliche Genießer alles Bestehenden. Doch in der materiellen Welt wird diese ewige Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes durch den Bann Mayas der Illusion vergessen und so wird das Lebewesen durch die Gesetze des Daseinskampfes und des Überlebensten der Stärksten bedient. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Tatkatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gopi